Hallo und willkommen zu einer neuen Radioszene-Podcast-Folge, die zurzeit immer nur dann erscheint, wenn wir auch etwas zu sagen haben. Und das ist heute der Fall, denn ich spreche jetzt mit einem Moderator, der fast 40 Jahre beim NDR war und am 2. Dezember seine allerletzte Sendung macht. Der eine oder andere wird schon wissen, worum es geht. Die Rede ist von Uwe Bahn. Hallo Uwe.
Hallo.
Du hast ja in den letzten Wochen schon einige eindrucksvolle Fotos von dir bei Facebook gepostet aus den letzten 40 Jahren beim NDR und ich glaube, es hat so einiges in Resonanz gegeben. Hast du damit gerechnet?
Da sind ja viele Parallelen, sage ich mal, meinem Berufsleben, diese fast 40 Jahre bei NDR 2 und Menschen, die mich irgendwie als Klerasilkunde kennengelernt haben im pubertären Alter, die sind jetzt auch über 50. Das heißt, das ist einem ja gar nicht so klar als Radiomacher, dass natürlich die Hörer mit dir aufwachsen und das war sehr berührend und viele Geschichten hatte ich auch gar nicht mehr so präsent. Ich habe dann so den Anreiz gegeben, natürlich mit ein paar Fotos, ein paar schrillen Sachen, wie unsere Shows, so Quatsch und so ein Zeug, damals erste Comedy-Show und auch Happe Kerkeling, der früher bei NDR 2 war, mit denen ich viel zusammen gemacht habe und diese Sachen oder auch die Stars, die wir interviewt haben und da haben eben auch viele Leute dann, hatten auch noch Moderationen drauf, die ich schon längst vergessen hatte, für die ich mich auch teilweise schämen würde heute.
Achso, da haben User Moderationen hochgeladen bei dir oder wie?
Nee, die haben das dann zitiert, die wussten noch genau irgendwelche blöden Sprüche, von denen gab es dann eine ganze Menge in der Zeit. Und die hatte ich gar nicht mehr so präsent. Da waren einige ganz lustige dabei, aber einige auch, die, sag mal, in der heutigen Zeit, wo sag mal, die Empörung, also es gibt ja so viele Dauerempörte in diesem Land, die kurz mal auf Nicht-Empörung schalten, aber sonst grundsätzlich empört sind, die hätten natürlich damals, wären die ausgerastet. Aber ich stehe dazu und fand das natürlich ganz, ganz spannend. Es war überhaupt, muss ich sagen, bei Facebook, das ist explodiert. Ich dachte ja, Facebook sei mehr oder weniger auch so ein Relikt wie ein Grammophon. Aber das zündet bei mir. Also ich komme jetzt gerade durch diese NDR-Post komme ich auf eine Reichweite von über 2 Millionen. Also das ist schon, wow. Da ist wirklich einiges losgetreten. Das auch bei mir an Emotionen natürlich. Also auch ich bin jetzt jemand, der nicht ständig in der Vergangenheit wühlt. Ich finde, das sollte dann auch immer ruhen, um sich auf irgendwelchen Radiolorbeeren auszuruhen. Von früher habe ich nie was von gehalten. Aber diese Retro-Tage gönne ich mir und den Followern und den Hörern einfach mal.
Ja, dann wühlen wir doch noch ein klein wenig in der Vergangenheit. Ich habe mich mal gefragt, warst du schon von Anfang an beim NDR oder hast du deine Radiokarriere ein bisschen früher begonnen?
Ich habe sie journalistisch begonnen als Student in Lüneburg und wohnte in einer Wohngemeinschaft und habe dort bei der Landeszeitung Lüneburg gearbeitet im Sport und auch ein bisschen Kultur. Habe mir so ein bisschen was dazu verdient, Lehramtsstudium und wir haben damals dann halt immer NDR 2 gehört in der Wohngemeinschaft und ich hatte mich auch um Volontariate beworben, aber ich hatte nicht so den politischen Anspruch, den sie da gerne haben wollten. Das ist ja auch ein bestimmter Typus, der Volontariat hat bekommt. Und Entertainer waren, glaube ich, nicht so auf der Agenda für ein Volontariat. Und ich kam natürlich immer aus der Unterhaltung und bin dann so durch die Hintertür beim NDR gelandet und habe Lutz Ackermann damals angerufen, einfach frech aus der Wohngemeinschaft. Hatten, glaube ich, auch eine Party abends hinter uns und waren dementsprechend noch gut gelaunt. Und habe ihm, ich habe wortwörtlich gesagt, wir hören euch immer und ich habe das Gefühl, ich bin genauso verhaltensauffällig wie ihr. Ich würde gerne mal vorbeikommen. Und den Spruch fand er so geil. Und am nächsten Tag haben wir uns getroffen und haben uns ja sofort verstanden. Und ich ohne Lutz wäre ich nicht das, was ich dann geworden bin. Weil der war wirklich mein Ziehvater und auch bis heute ein unglaublich guter Freund und ein toller Mensch.
Wir lernen daraus, Frechheit siegt. Also
ja. Aber die erste Moderation war in der Tat dann nicht bei NDR 2, sondern ich wollte natürlich immer Pop-Interviews machen, weil ich natürlich Musikverrückter bin. Und das erste Interview war, glaube ich, mit Geier Sturzflug in der NDR-Kantine. Und zwar Jahre nach ihrem Hit. Also eigentlich waren sie völlig out. Und dann wurde ich eben so als Greenhorn dahin geschickt und habe die interviewt. Aber dann wurde immer mehr draus. Dann habe ich irgendwann Kiss interviewt oder habe es versucht zumindest. Die haben mich dann irgendwie mit Schinken und Melonen beworfen da von ihrem Buffet, weil sie gerne eine weibliche Journalistin gehabt hätten aus bekannten Rock'n'Roll-Gründen. Und dann habe ich kein Interview bekommen und dort war auch, glaube ich, nicht amused, weil ich angemeldet war. Und dann habe ich aus der Not heraus die Vorgruppe interviewt und dann hat mich Lutz erstmal 2 Wochen rausgenommen, weil Journalisten setzen sich durch Und Kiss war angesagt und nach 2-3 Wochen fragte er mich dann, wie die Vorgruppe heißt. Und ich war der Einzige, der sie interviewt hatte. Und es war Bon Jovi. Von daher. Glücksgriff. Ja. Glücksgriff.
Damals noch unbekannt.
Ja, und ich wollte noch sagen, dann habe ich diese Interviews in der ARD verkauft. Ich hatte Bon Jovi dadurch natürlich mit ein bisschen Glück auch. Ich habe in der Zeit AC/DC interviewt. Und viele meiner Rock-Heroes, ich komme ja eher vom Rock, also jetzt nicht vom Metal, aber vom Rock. Und habe diese Interviews in der ARD verkauft, SWF3 damals und WDR2. Und dann hat WDR2 mich gefragt, ob ich schon mal moderiert hätte. Habe ich, in Klammern, auf einer Studentenparty. Und dann haben die mich da, habe ich das Rockstudio, Volkmar Kramer, hieß der Redakteur. Und dann durfte ich abends das Rockstudio einmal moderieren, und zwar an dem Freitagabend nach Weiberfasnacht. War natürlich klar, dass kein Kölner einen geraden Aussatz oder einen Satz gerade aussprechen konnte an dem Tag. Dann haben sie halt einen Hamburger importiert, nämlich mich. Und ich habe dann abends meine erste Sendung gemacht. Ich wohnte im Hotel Königshof am Wallrafplatz nebenan und war, glaube ich, 21 Mal pinkeln vor der Sendung. Und in dem Funkhaus vom WDR gab es noch so einen alten Paternoster. Und ich war, erstens hatte ich noch nie moderiert und zweitens bin ich noch nie Paternoster gefahren. Also zwei große Aufgaben, die ich aber dann bewältigt habe.
Ja, der ist bekannt, der Paternoster, das ist richtig, ja. Hast du deine NDR-Karriere quasi beim WDR begonnen?
Moderativ, ja. Und dann bekamen die mit, dass es vielleicht durchaus gute Ansätze gab. Und dann bekam ich auch dann in dem Jahr, glaube ich, die ersten NDR-Sendungen, irgendwie Espresso, so eine Nachmittagsshow. Und dann wurde es immer mehr im Club, kam ich immer mehr. Und 86 habe ich dann die erste Club-Moderation gemacht. NDR2, der Club.
Genau, der NDR2 Club. Das war doch eigentlich eine Sendung, die jeden Tag, glaube ich, eine andere Zielgruppe angesprochen hat. Oder das war ja nicht wie heute so alles so schön formatiert und gleiche Musikrichtung, sondern ich glaube, das war immer was anderes. Stimmt das? Also mit Günter Fink, glaube ich, manchmal war dabei. Oder?
Ja, Günter Fink hat das Wunschkonzert am Sonntag gemacht.
Ja.
Und wir waren so in der Woche, 18 Uhr, der Club. Ich sag vorher, er hatte eine lange Geschichte. Müsstet ihr mal kurz googeln. Mit Henning Fenske, Monika Jetta und Peter Urban natürlich auch schon dabei. Und da gab es verschiedene Linien. Und ich sag mal, als Lutz Ackermann dann Clubchef war, bekam das eine andere Linie. Es bekam dann ein bisschen mehr das, was die Leute auch wirklich wollten. Also wir haben, sagen wir, den Hörern jetzt nicht mehr politische Sachen verordnet. Und davor, auch für meinen Geschmack, wurde sehr viel politisch verordnet. Und jetzt war auch mal Zeit, das hat mal Barry Gibb hat das auch mal so gesagt, dass Saturday Night Fever war dann auch mal weg von Woodstock und weg von Protesten, sondern auch mal wirklich einfach auch mal Spaß. Spaß muss auch erlaubt sein. Und das war auch das Credo der Redaktion des Clubs, zu der ich zumindest gehörte, Volker Tormehlen, Uli Harras, Henry Goss und Lutz Ackermann als Chef. Und wir waren natürlich eine Abteilung, wo die, sagen wir, die, ich will nicht sagen, die ständig empörten, aber die Radio politisch sahen, die sahen in uns natürlich eine Fun-Fraktion, mit der sie nicht so gut umgehen konnten. Ich konnte mit den anderen nicht so gut umgehen, ehrlich gesagt, die das Leben immer nur bösartig betrachten und überall lauern Gefahren und die Welt ist böse. Und ich habe gesagt, okay. Und deshalb bin ich auch bei NDR2 gelandet. Ich habe einfach gesagt, wo sind denn die Chancen? Welche Chancen haben wir? Übrigens, was ich bis heute unterschreiben würde, ich glaube, gerade in jetzigen Zeiten ist es wichtig, dass wir Chancen sehen und dass die Medien nicht nur draufhauen und die Gesellschaft schlecht machen, sondern ich glaube, dann treiben wir auch viele in die Hände von denen, die dieses Land niemals regieren sollten. Deshalb bitte immer in Chancen denken. Und so habe ich mein ganzes Radioleben gestaltet. Denkt in Chancen und denkt nicht immer nur in Problemen.
Und musikalisch warst du aber, konntest du die Musik aussuchen? Hast du da Rock gespielt oder war das?
Ja, ich habe natürlich mehr Rock gespielt, klar. Ich bin bis heute natürlich verrockt und
verrückt und verrockt.
Groß geworden. Genau, ich bin mit Rock groß geworden. Status Quo war mein Soundtrack im Elternhaus. Das war für die Eltern eigentlich ganz okay. Die mussten sich nur an einen Rhythmus gewöhnen, der dann über 7 Jahre lief. Und wir haben ja damals so alle, das war immer so lustig, dann in der NDR-Kantine kamen dann immer die ganzen, vor allen Dingen Frauen von den Plattenfirmen, die hatten alle so einen Remover-Alu-Koffer, die klackten dann alle um 12 Uhr um die Wette, gingen die ganzen Koffer auf und sie holten ihre ganzen neuen Produkte raus, LPs, CDs noch nicht, aber LPs und Singles, und wir kamen dann aus der Kantine zurück, hatten Im Prinzip hätten wir so ein Lastentaxi gebraucht, weil wir alle bemustert worden sind mit Schallplatten. Ja, und ich habe natürlich dann vor allen Dingen die Rocknummern gespielt. Aber wir mussten natürlich auch, sag mal, sowas wie I Just Can't Get Enough, Depeche Mode, gerade auf Partys und so weiter. Oder Tainted Love, Soft Cell und was da alles rauskam in der Zeit. Es war eine gute Mischung. Also ich konnte jetzt hier nicht wacken sozusagen. Das ist damals ja noch gar nicht gab, aber so ein Wacken-Sound
wäre schwierig geworden. Es gab Grenzen,
ja,
in denen du dich bewegen konntest, genau.
Aber sonst haben die Musik haben wir selbst gemacht. Es war noch nicht keine Musikredaktion in dem Sinne, sondern jeder Moderator hat seine Songs praktisch auch von Platte selbst abgespielt.
Aber du musstest ja nicht so eine Liste machen, das spielst du und dann musstest du das der GEMA auch melden und so? Oder?
Genau, das haben die Redaktionsassistenten dann gemacht. Mhm. Die haben unsere Liste bekommen und es wurde dann eingetragen oder während der Sendung ein Buch geführt.
Alles handschriftlich noch und so, ne?
Genau, genau.
Ja, und ich habe natürlich mal nachgelesen, es gab mal eine Sendung, die hieß NDR Bahnreisen.
Ja, gab es, glaube ich, am Sonntag.
Irgendwie. Fährt Uwe Bahn eigentlich noch Bahn oder lieber Auto, Flugzeug oder Schiff?
Also am liebsten fahre ich Schiff.
Das war klar.
Und auch wenn ich Bahn heiße, aber ich fahre am liebsten Schiff. Ist auch ein bisschen traditionell bedingt. Mein Großvater war Kapitän. Mein Vater hat Schiffsmotoren konstruiert auf einer kleinen Werft. Und ja, ich habe ja irgendwann 2002 schon während der NDR-Zeit habe ich die Kreuzfahrt für mich dann neu entdeckt. Ich dachte ja, ursprünglich dachte ich immer so, Kreuzfahrt ist für alle Leute, die schon ein Kreuz haben. Und dann habe ich die erste Kreuzfahrt gemacht und dann kam AIDA, 2003 erste AIDA-Tour und dann merkte ich, da passiert ein bisschen was. Die Kreuzfahrt kriegt ein neues Image und nicht nur Reisen mit Greisen, sondern das wird interessant. Und ja, dann habe ich die Kreuzfahrt für mich entdeckt. Hab den Deutschen Kreuzfahrt-Guide rausgebracht, 2006 das erste Mal, erscheint jedes Jahr, auch gerade jetzt wieder draußen. Ein schönes Weihnachtsgeschenk für euch, für mich ein schönes Weihnachtsgeschäft. Also dann entstand die Kreuzfahrt und dann gab es halt diese eine Begegnung in meinem Leben, die wirklich zu den drei Begegnungen überhaupt gehört. Dieser Guide kam jedes Jahr raus und ich wusste nicht, dass es da jemanden gab, der diese Bücher durchgearbeitet hat, weil er auch völlig seefahrtverrückt war, und zwar Udo Lindenberg. Der hat mich dann 2008 kontaktiert. Ich hatte ihn eigentlich verloren, ehrlich gesagt. Ich fand früher die Sachen klasse, so mit Andrea Doria und Bald pompös. Und dann war er für mich verloren. Er war, glaube ich, selber, hatte sich selbst auch verloren. Und dann hat er die Stark wie 2 Album gerade rausgebracht. Und ich hörte das und dachte, wow. Und dann rief er mich an, hatte mich kontaktiert. Wir kannten uns nur vom Sehen. Und dann hat er mir halt erzählt, dass er mit seinen Fans in See stechen will und den Rockliner. Und dann haben wir uns getroffen. Dann hat er die Bücher, meine Kreuzfahrt-Guides hatte er durchgearbeitet, überall Post-its drin, Zettel und Lesezeichen und er hat das echt durchgearbeitet und hatte sich schon so ein kleines Schiff rausgesucht, die Amadeus, für 300 Leute und ich habe gesagt, also wenn ich mit dir im Boot sein soll, dann ist das falsche Schiff, weil du bist gerade Nummer 1 in Deutschland und wenn du mit der Amadea fährst, bist du wieder im Onkel Pö. Und da habe ich ihn halt TUI Cruises vorgeschlagen und dann haben wir mit denen geredet und er hatte ein bisschen Angst, dass er das nicht vollkriegt, das Schiff mit 2000 Leuten. Und ich habe gesagt, wir müssen mit denen das machen. Und dann haben wir 2009 den Vertrag mit denen gemacht und 2010 den ersten Rockliner ausverkauft in 4 Stunden, glaube ich. Und ja, das unter dem haben wir dann einfach die Kreuzfahrt und Udo und ich sind da wirklich, ich heiße auch nicht Uwe bei ihm, sondern Bootsmann. Von daher sind wir da wirklich eng verbunden und dann ging es eben weiter und ich habe dann meine Freunde aus Wacken, die ich ja eben auch schon so lange kenne, die haben dann die Full Metal Cruise gemacht und wir haben 2014 zusammen halt die Firma gegründet, Cruise Company, und produzieren seitdem alle großen Kreuzfahrt-Events gemeinsam.
Und eine Kreuzfahrt hatte ich mal irgendwann nach Mallorca verschlagen, wo du wahrscheinlich Daniel Vulic kennengelernt hast, oder wie war die Geschichte von Inselradio Mallorca?
Nee, das war schon vorher, da war ich glaube ich noch nicht, da war ich noch nicht in so einer Kreuzfahrt. Ich habe fürs NDR Fernsehen auf Mallorca eine Serie gedreht und ich hatte schon vorher, wie Anfang der 90er, hatte ich dann ab und zu mal so da so einen Piratensender von in so einem Dachboden auf Mallorca, so ein deutsches Radio, was gespenstisch war. Und ich hatte immer schon, ich glaube Anfang der 90er, die Idee, ich möchte mal irgendwann ein deutsches Radio auf Mallorca machen. Und dann haben wir im Fernsehen da gedreht und ich interviewte einen Makler, der hatte die Frequenz 95,8 und wollte ein deutsches Radio machen und dann habe ich mich mit dem zusammengesetzt und er kannte mich von NDR2 und dann haben wir halt einen Vertrag gemacht und ich habe gesagt, okay, ich baue dir das Radio hier auf. Und das war natürlich noch der Wahnsinn, also da war Da stand ein Plattenspieler, wo der Deckel gleichzeitig die PA war und das war das Studio. Und da habe ich gesagt, pass auf, wir brauchen jetzt das und das und das. Und dann haben wir bei Thomann haben wir erstmal alles weggekauft, was man da kaufen konnte. Und war ja noch nicht digital, aber CD-Player, MD-Player, Jingle-Maschine, Studio-Equipment. Bin ich nach Holland gefahren und habe da mit Top Format, so hieß die Firma, da haben wir dann die Jingles eingespielt mit dem Bodo Lukas-Chor, glaube ich. Das waren im Prinzip die gleichen Jingles mit den RSH, den NDR damals auch genervt hat. Mhm. Ja, und dann tauchte irgendwann so ein Typ da auf und sagte, er wolle mal mitmachen. Im Prinzip war es die gleiche Geschichte wie ich mit Ackermann damals. Und das war jemand, der bei der LTU gearbeitet hat, Bodenpersonal und nebenbei DJ. Und ich merkte irgendwie totales Herzblut, total toller Typ. Und der Mann hieß Daniel Wulitsch. Und ja, dann habe ich den dann praktisch dann als meinen ersten Praktikanten. Ich habe selber nicht moderiert, aber ich habe das so ein bisschen aufgebaut. Ja, und Daniel, und das war ein Glücksfall für den Sender, weil ich habe dann die Morningshow bei NDR2 übernommen und Daniel hat dann im Prinzip nach und nach den Sender praktisch übernommen, nachdem ich einem Jahr das aufgebaut habe. Und das Inselradio, das ist Daniel und der macht das sensationell. Also es ist wirklich, und es ist einer meiner besten Freunde, wenn nicht sogar mein bester Freund geworden.
Und das hat sich bis heute gehalten, der Radiosender ist eigentlich erstaunlich, weil es gibt immer wieder welche, die gekommen sind und wieder gegangen sind auf der Insel, aber Inselradio Mallorca seitdem immer da.
Ja, und er hat auch einen Schritt gemacht, den ich damals noch nicht gemacht habe. Als ich da war, war das Format sehr deutsch und sagen wir sehr, sehr Ballermann-lastig. Und Daniel war irgendwie klar, dass es internationaler werden muss und dass er sich auch natürlich mit den Gastgebern, weil die Deutsche sind da Gäste und das sind die Mallorquiner und Daniel hat auch eine spanische Frau und von daher war das der absolut richtige Hebel, den er angesetzt hat und das war auch der entscheidende Hebel, glaube ich, dann das in die nächste Phase zu bringen. Und er ist einfach auch da im spanischen Markt und auch mit den Mallorquinern ist er sehr verbunden, spricht super Spanisch und ist für mich einer der Top-Medienmacher auf der Insel.
Du hast vorhin die NDR2 Morgensendung erwähnt. Wie lange hast du die gemacht?
Die Morningshow habe ich 97, war die erste Morningshow, davor lief der Frühkurier. Das war eine politisch geprägte Sendung und hatte, sagen wir mal, vielleicht nicht so die Morgenstimmung, die man da haben konnte. Und das war sehr informativ, sicherlich, klar, aber auch lang und war auch nicht so super erfolgreich dann. In der Monopolzeit ist ja alles erfolgreich, aber als dann die Privaten kamen und so weiter und schon am Start waren, mussten wir auch irgendwie reagieren und dann haben Lena Aden und ich immer im Wechsel das gemacht. Und dann haben sie sich irgendwann entschlossen, weil ich vielleicht der bessere frühe Vogel war, von der Mentalität her. Lena hat dann, glaube ich, den Vormittag gemacht und ich habe dann allein die Morningshow gemacht. Die ist früher der neue Morgen und dann hieß die Bahns neuer Morgen. Das war natürlich auch der Olymp. Und wir haben natürlich auch dann richtig Quote eingefahren. Also es ging dann echt massiv nach oben mit der Sendung. Wenn man das mal in Werbegelder umrechnet, würde ich gerne noch ein bisschen Nachzahlung haben.
Du hast bei Clubhouse mal erzählt, dass du bei einer Morgensendung 100 Karten auf einmal verlost hast. Was war denn da los?
Entweder es war die Morningshow oder es war Quatsch, die Comedy-Show. Ich weiß es nicht mehr, aber
okay.
Ich glaube, es war Quatsch. Also es war die Comedy-Show davor, dass ich danach überhaupt noch einen Fuß beim NDR hatte, weil der Rundfunk gerade ständig in Dialog mit uns war. Da hatten wir, glaube ich, 100 Tickets für Blue System. Das ist die B-Band von Bohlen. Und ihr wisst, wie schrecklich die A-Band ist und dann die B-Band. Blue System, 100 Karten haben wir verlost bei Quatsch und der Erste, der anruft, kann sie haben. Mhm. Und dann riefen da halt Leute an, ja, wir möchten aber nur zwei. Und dann entstand auf Sender ein Dialog. 100 haben wir gesagt, du bekommst jetzt 100 Karten. Ich möchte nicht 100 Karten. 100 Karten, das war die Verabredung. Und die Konzertagentur ist natürlich ausgerastet. Aber wir fanden es lustig.
Ja, es bleibt in Erinnerung auf jeden Fall. Ich weiß, dass du jetzt in Kürze ein weiteres Interview hast, deswegen müssen wir jetzt langsam mal zu den Fragen kommen, die jetzt natürlich alle interessieren. Was passiert in deiner Sendung am 2. Dezember auf NDR2? Gibt es eine große Abschiedsparty oder Business as usual? Was machst du?
Ja, erstmal werden wir natürlich, das ist ja die Bundesliga-Show, die ich am längsten gemacht habe von allen Sendungen beim NDR seit 2001. Erstmal geht es um das Produkt. Es ging da immer um das Produkt. Es ging da nicht so sehr um die Moderatoren, es ging um das Produkt. Und ich sag mal, ich als Moderator habe eigentlich im Prinzip die Fäden zusammengehalten. Die großen Könner, das sind echt die Reporter, die da bis heute diese Spiele wie Kino im Kopf präsentieren. Und das ist auch die Basis dieser Geschichte. Ich werde natürlich am Ende der Show ein bisschen was sagen, das werde ich jetzt noch nicht sagen, aber ich werde noch ein bisschen auch einfach Dank aussprechen für den NDR, für NDR 2, für diese große Chance im Leben, die wahrscheinlich ja mehr die Hälfte meines Lebens ausmacht. 40 Jahre, ich weiß nicht, ob ich über 80 werde oder 90 oder ich werde mich mit Keith Richards kurz abstimmen und dann schauen wir mal. Und ja, das werde ich am Ende sicherlich machen. Dann kommt da so ein, danach haben wir eine kleine interne Party noch. Ich weiß nicht, ob der Intendant dabei ist oder die Leute, die, mit denen ich viel zusammengearbeitet habe, wenn da kommen. Und dann habe ich danach noch eine interne Runde auf St. Pauli, auf der Reeperbahn, in einer Kneipe, wo ich ja lebe. Also nicht in der Kneipe, aber im Stadtteil.
Du warst ja auch HSV-Stadionsprecher.
Ja.
Machst du das immer noch?
Nein, nein. Mein letztes Spiel als Stadionsprecher war, als Schalke schon glaubte, sie sind Meister. Du erinnerst dich vielleicht. Und ich hatte in Hamburg das Spiel als Sprecher HSV gegen Bayern. Die Bayern schossen in der 94. den Ausgleich und wurden dann doch noch Meister. Das war mein letztes Spiel als Stadionsprecher beim HSV. Und da war eine tolle Zeit. Ich meine, ich habe in der Zeit, es war auch eine NDR2-Kooperation, muss man sagen, ne? Medienpartner NDR2. Und damals hat der HSV Champions League gespielt. Das ist ja wie in Science Fiction heute. Und da war ich im richtigen Moment da und ich war auch im richtigen Moment wieder weg. Ich wohne jetzt St. Pauli und gucke aus meiner Wohnung, so eine schöne Wohnung im vierten Stock, ohne Fahrstuhl, auch fit, und gucke direkt ins Millerntor-Stadion. Und ich muss auch sagen, dass ich St. Pauli sehr ins Herz geschlossen habe und auch den Verein, als auch das Ganze drumherum. Der Fußball, und von daher fällt mir der Abschied von NDR 2 schon schwer, aber nicht vom Produkt Fußball. Wenn ein Spieler wie Harry Kane über 100 Millionen kostet und auch natürlich die Tore schießt, aber das ist so ein queres Verhältnis. Und ich habe auch ehrlich gesagt keine Lust mehr, traurig zu sein, wenn ein Trainer für 6 Millionen Abfindung entlassen wird. Da hält sich meine Traurigkeit wirklich in Grenzen. Und der Fußball, nicht wie wir ihn transportieren. Ich finde, dass wir den Fußball aktuell unglaublich toll in diesem Gesamtkunstwerk Bundesliga-Show transportieren. Aber an sich ist der Fußball für mich Gott. Mhm. Und ich glaube auch nicht, dass die EM uns einen riesigen Image-Schub geben wird, dem deutschen Fußball, vermute ich mal.
Also vermisst du Fußball beim NDR am wenigsten. Was würdest du denn sagen, was würdest du am meisten vermissen vom NDR in der Zeit, wenn du jetzt dann aufhörst? Und wir müssen natürlich auch fragen, warum du aufhörst, genau.
Was ich vermissen werde, ich vermisse, glaube ich, das habe ich jetzt schon, ich habe schon viele Menschen vermisst bei NDR2, mit denen ich einfach toll zusammengearbeitet habe. Das gab viele Leute, die ich auch jetzt in der Zeit vermisst habe. Wie Harald Wehmeyer zum Beispiel. Ein Comedy-Genie, mit dem ich zusammenarbeiten durfte. Den habe ich sowohl vermisst als Kollege, als auch als Hörer. Weil ich glaube, das waren wirklich... Und es geht jetzt nicht um das Gestrige, es geht jetzt auch ein bisschen um das Format und den Mut, sowas zu machen. Andreas Altenburg ist noch da, zum Glück. Auch ein großes Talent, der auch damals in der Comedy-Show bei Quatsch mit angefangen hat. Ich vermisse Charakter. Ich vermisse Charakter, ehrlich gesagt.
Und was war jetzt genau der Grund? Warum hast du jetzt nach 40 Jahren, fast 40 Jahren muss man sagen, warum hörst du auf?
Ja, ich sag mal, ich bin dann natürlich auch in einem Alter, wo sich die Frage dann sowieso bald gestellt hätte. Aber ich habe natürlich jetzt dadurch, dass ich wirklich in den Freunden von Antenne Bayern, von der Antenne Bayern Group, Felix Kovac, Jörg Mutsam, Stefan Schwabmeder, Raphael Doderer, Dominik Fährmann und was weiß ich, wie sie alle heißen, aus Spotcom, wir haben uns einfach gefunden. Also vor 5 Jahren hätte ich das nie geglaubt, dass ich wirklich dann komplett die Seitenwechsel zum größten deutschen Privatsender. Und ich muss sagen, was ich jetzt in diesen 1,5 Jahren, wo ich mit denen zusammenarbeite, was ich da erlebe an Professionalität, an Wärme, an Lust, erinnert mich zum Teil auch an die Clubzeit, gerade jetzt mit Oldie-Antenne. Und da ist so viel Potenzial. Und ich habe Lust, mein Know-how, ich habe ja auch eine Firma gegründet, Here and Now, die auch Kooperationen macht. Wir haben jetzt schon Sendungen produziert in Nashville, in Memphis. Ich war im Grab von Elvis, habe das in der Oldie-Antenne als Special-Show, große Kooperationen. Und ich sehe da so viel Potenzial. Und ich bin wirklich begeistert, was ich da für Partner am Start habe.
Aber du moderierst quasi immer von zu Hause oder von wo du gerade bist, natürlich im Urlaub.
Ich bin jetzt auf Fuerteventura, wo wir das gerade machen, auch remote.
Ja, genau.
Das ist natürlich auch die Zeit, die Corona uns beschert hat. Ne? Also ja. Das Homeoffice gilt ja auch für Radiomacher. Ich habe, glaube ich, vor 20 Jahren, ihr habt ja auch mal abgedruckt, diese Kolumne über, wie sieht Radio im Jahre 20 sowieso aus.
Ja.
Da steht das alles schon drin als Vision. Und es ist auch unglaublich, dass man jetzt, wir beide jetzt auch hier, glaube ich, 3000 Kilometer getrennt sind und trotzdem diesen Podcast aufnehmen. Und so ist es auch mit Oldie-Antenne. Ich habe ein festes Studio bei mir im Karolinenviertel in Hamburg. Und ich habe ein mobiles für unterwegs. Das heißt, auch auf Kreuzfahrtschiffen ist ja jetzt, bei vielen ist ja jetzt das schnelle Internet Starlink. Das heißt, ich werde auch viele Shows von unterwegs produzieren. Habe auch aus Nashville und Memphis die Shows gemacht.
Aber das ist schon live auch bei Oldie-Antenne. Oder wird es aufgezeichnet?
Das ist pre-recorded.
Ja, okay.
Das heißt, die ganzen Takes und wir, aber ich kenne natürlich die ganzen Songs. Ich weiß genau, wie lang das Intro ist.
Ja, ja.
Das ist, ich sag mal, das ist live, wär's echt schnell. Also diese Oldie-Antennen-Shows, die ich am Sonntag mache, die sind schon aufwendig, weil ich auch Musik zelebrieren möchte. Mhm. Ich möchte nicht einfach Musik ansagen, sondern ich möchte, und zum Glück haben wir bei der Oldie-Antenne ja auch Musikgeschichte. Wir haben ja da Musik mit Seele. Wir haben ja nicht, und das ist bei anderen Sendern, auch den ich gerade verlasse, vielleicht nicht mehr so, wir haben nicht diese researchte Musik, wo irgendwie 800 Titel ausreichen und Leute befragt werden, ob sie das gerne hören. Ja, und dann kommt in so ein abstruser Mischung daraus, ich hab gerade beim Frühstück hier Max Giesinger getroffen. Wir haben zusammen uns über Musik unterhalten. Und ich mag eher sowas. Singer-Songwriter, die wirklich auch was zu sagen haben, wie Johannes Oerding und solche Leute. Und wir haben eben mit der Oldie-Antenne die Musik, die eine Geschichte hat. Und
die darfst du auch spielen. Also ist nicht so, dass du da eine Playlist bekommst. Du kannst also selber dann auch deinem
Titel. Ja, wir haben ein großes Repertoire bei der Oldie-Antenne. Ja. Ich suche die Songs aus, die eine Geschichte haben. Wir haben jedes Mal, die Rubrik habe ich immer auf der Reeperbahn tags um 1:30, 12.30 Uhr, ne? Also nicht nachts, also bin ich dann doch nicht am Start. Da haben wir eine Beatles-Geschichte, die in Hamburg August 1960 angefangen haben.
Ja.
Und jetzt kommt dieses Ding hier, die neue, letzte Beatles-Single. Und von daher, ja, ich glaube, wir sind da im Trend. Und Oldie-Antenne ist, glaube ich, momentan mit das Heißeste, was es im Radio gibt, auch an Potenzial.
Du hast ja sogar mal eine Fernsehsendung gehabt, die hieß Oldie-Parade. Oder TV-Oper.
Genau, das fiel auch ein.
Auf N3?
Die hieß Oper, ja.
Oper. Wahnsinn.
Oper. Oper war die Abkürzung für Oldie-Parade. Und da sind Status Quo mal aufgetreten und die haben dann mitbekommen, dass Opa im Prinzip Großvater heißt. Dann wollten sie, dass wir irgendwie die Schilder abnehmen, dass sie nicht hinter einem Logo oder vor einem Logo Rockin' All Over the World machen, wo im Hintergrund Großvater steht. Und dann haben wir irgendwie das natürlich nicht gemacht. Und dann haben sie gesagt, okay, sie kommen trotzdem. Und dann haben sie sich, glaube ich, aus dem Pfandleihhaus Krückstöcke ausgeliehen und haben uns völlig verarscht.
Oh, das ist lustig. Okay, nochmal eine Frage. Was machst du nach der letzten Sendung? Tauchst du mal irgendwann nochmal neben der Oldie-Antenne wo auf oder machst du noch was anderes?
Ich werde eine Menge machen. Ich kann das jetzt noch nicht sagen.
Okay, das habe ich mir fast schon gedacht.
Es gibt viele neue Sachen. Ich habe ja, wie gesagt, die Produktionsfirma Here and Now für Medien, vor allen Dingen Audio. Mhm. Es wird sicherlich bald einen sehr interessanten Podcast geben.
Okay.
Und lass dich mal überraschen. Ich glaube, natürlich wird der Radioschwerpunkt bei Antenne Bayern Group sein. Oldie-Antenne schon. Aber ich ruhe mich nicht aus.
Okay, jetzt haben wir das so groß geteased, was du demnächst machen wirst. Und jetzt müssen wir doch noch ein bisschen warten.
Bisschen warten müsst ihr noch, aber das wird sich ja dann rumsprechen. Bei Facebook, auf meiner Seite, da findet ihr ja alles.
Ja, bei Clubhouse bist du aber nicht mehr, oder?
Klapp aus nicht, weil man jetzt ruft schnell der Nächste an. Bleib mal dran im Landesland Lüne. Jürgen, ich bin gerade noch bei Radioszene. Bleib mal bitte dran. Wir beenden ja hier den Podcast. Den zeichnen wir auf. Das wird doch alles mitgeschnitten jetzt. Ich melde mich gleich. Bleib mal dran. So, jetzt kommt die Landeszeitung Lüneburg, wo ich angefangen habe.
Danach. Der Kreis schließt sich.
Genau.
Und guter Zeitpunkt jetzt auch mit dem Podcast aufzuhören. Hat sich ja, ist sicher sehr gut ausgegangen alles. Wunderbar.
Danke dir herzlich und
Uwe.
Wir werden uns weiter sehen, ne, und hören.
Ja, hoffentlich. Ich wünsche dir alles Gute und wir hören uns. Vielen Dank fürs Interview.
Alles klar, Uli.
Tschüss.
Bis dann. Ciao.
Die Radiomacher, der Radioszene-Podcast. Sag uns deine Meinung. Podcast @radioszene.de